Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Hallo, ich grüße Sie. Fast jedes zweite Mitglied von jüdischen Gemeinden in Deutschland ist über 60. Was bedeutet das für die Zukunft? Darüber berichten wir gleich. Und wir besuchen eine jüdische Senioren-WG in Buenos Aires. Sie war mal eine deutsch-jüdische Seniorenwohnform.
Ich lehne mich immer gegen das Wort Emigranten auf. Wir waren keine Emigranten, wir waren Flüchtlinge. Wir wären ja nicht gekommen.
Gisela Brunhild, ein Mitglied der WG, sie kam im Alter von 12 Jahren nach Buenos Aires im Jahr 1939. Wir besuchen die Gemeinschaft gleich hier auf Deutschlandfunk Kultur. Noch vor ein paar Jahren war andauernd vom Aufblühen des jüdischen Lebens die Rede und auch davon, dass Juden jetzt nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen würden. Der Hintergrund war die Zuwanderung von Jüdinnen und Juden aus der Ex-Sowjetunion, die Gemeindezahlen in die Höhe schnellen ließ. So richtig voll sind die Synagogen nicht geworden und inzwischen sinkt die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder langsam, aber stetig. Dieser Tage nun hat die Zentralwohlfahrtsstelle, das ist der jüdische Sozialverband, die Mitgliedszahlen der jüdischen Gemeinden veröffentlicht. Und manche lesen aus diesen Zahlen heraus, in Zukunft werden viele jüdische Gemeinden schließen müssen, gerade in kleineren Städten. Den Synagogen drohe ein massiver Mitgliederschwund. Andere finden, so schlimm wird es schon nicht kommen. Jens Rosbach mit Stimmen beider Seiten.
Die Kölner Synagogengemeinde hat für ihre Mitglieder allerhand im Angebot. Ob Konzerte, Filmabende, Sprachkurse, Sozialsprechstunden oder natürlich Gottesdienste. Trotzdem nimmt die Besucherzahl dramatisch ab.
Ich kann über Statistik in Kölner Gemeinde sagen, dass immer weniger Gemeindemitglieder sind. In 2005 wir haben fast 5000 Gemeindemitglieder. Jetzt wir haben 4000.
Stella Scherbatova leitet ein jüdisches Begegnungszentrum der Kölner Religionsgemeinschaft. Für die gebürtige Russin ist klar, auch wenn ihre Gemeinde im vergangenen Jahr einen Mini-Zuwachs von 11 Mitgliedern verzeichnen konnte, so hat sie doch in den vergangenen Jahren hunderte andere verloren. Denn die Beter sind überaltert.
Wir immer als Gemeindemitglieder kriegen Newsletter über gestorbene Menschen und da sehe ich sehr oft, Menschen gehen weg, für immer.
Ob in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern, seit 2006 sinkt die Zahl der Juden in Deutschland stetig. Chaim Guski, jüdischer Blogger und Gemeindeaktivist aus Gelsenkirchen, findet die Entwicklung besorgniserregend.
Also ich befürchte, dass je nach Größe der Gemeinde eventuell sogar Synagogen irgendwann einmal geschlossen werden müssen.
Der 41-Jährige, von Beruf Marketingfachmann, hat in seinem Blog Chaims Sicht die Mitgliederentwicklung kritisch analysiert und ausgerechnet, dass fast jeder zweite Jude in Deutschland über 60 Jahre alt ist. Denn viele der rund 200.000 Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion kamen als gestandene Erwachsene oder als Rentner hierher. Durch die Überalterung könnten die rund 100 jüdischen Gemeinden in Deutschland bald viel zu große Sozialeinrichtungen und Bethäuser haben, befürchtet Guski.
Man kann sich vorstellen, wenn man in eine Synagoge kommt, die vielleicht für 120 Beter ausgelegt worden ist bei ihrem Bau und da beten jetzt nur noch 12, 13 Personen, da muss man sich vielleicht doch irgendwann die Frage stellen, ob das ein vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis ist.
Der Blogger prognostiziert, dass zahlreiche kleinere Gemeinden bald geschlossen werden müssen, vor allem in ländlichen und in ostdeutschen Regionen. Das jüdische Leben werde sich auf Ballungszentren wie München, Frankfurt am Main oder Berlin konzentrieren. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die jedes Jahr die Mitgliederstatistik erstellt, spricht allerdings nicht von Gemeindeauflösungen, sondern, zurückhaltend, von einem Zusammenschluss kleinerer Gemeinden. Günter Jeck, der Leiter der Berliner Zweigstelle, betont:
Es müssen Zusammenschlüsse geschaffen werden, gerade um die soziale Versorgung von der immer älter werdenden, dort verbleibenden Bevölkerung zu realisieren. Warum nicht auch Verbandsgemeinden?
Das jüdische Leben in Deutschland werde trotzdem nicht einschlafen, glaubt der Wohlfahrtsvertreter. In vielen größeren Gemeinden gäbe es neue Initiativen, ob für Studierende, Alleinerziehende, junge Familien oder für Juden, die sich für Flüchtlinge engagieren. So könnten in den Städten die Gemeindemitglieder gehalten bzw. neue gewonnen werden. Und eine Umstrukturierung auf dem Lande sei nichts Ungewöhnliches.
Wenn wir uns den Umgang mit rückläufigen Mitgliederzahlen oder mit der Überalterung anschauen, dann gehen die Kirchen genau den gleichen Weg wie die jüdische Gemeinschaft. Es werden Gemeinden zusammengelegt, es werden Gottesdienste reihum an unterschiedlichen Standorten veranstaltet. Ich glaube, wir sind da in guter Gesellschaft.
Allerdings, viele jüdische Gemeinden sind oftmals viel weiter voneinander entfernt als die Kirchengemeinden. Die jüdische Dachorganisation, der Zentralrat der Juden in Deutschland, erklärt, die Überalterung sei regelmäßig Gesprächsthema in den eigenen Gremien. Für Gemeindeschließungen allerdings sehe man, so heißt es, aktuell keinen Anlass. Blogger und Kritiker Chaim Guski glaubt hingegen, dass sich viele jüdische Verantwortungsträger vor klaren Ansagen drücken oder ihre Augen verschließen vor dem Mitgliederschwund.
Ich denke schon, dass das kein sehr angenehmes Thema ist, dass man eine Synagoge eventuell schließen muss oder fusionieren muss und dass die Entwicklung nicht nur immer positiv ist. Aber ich denke, die Zahlen sprechen für sich und jeder, der sich damit eingehend beschäftigt, wird merken, dass da Handlungsbedarf ist.
Auffallend ist, überhaupt nicht diskutiert wird, ob die schwindende Mitgliederzahl durch eine neue Zuwanderung ausgeglichen werden könnte. Der Hintergrund: die über 200.000 jüdischen Russen, Weißrussen, Ukrainer, Balten und ihre Angehörigen, die seit den 90er Jahren nach Deutschland kamen, haben, sofern sie Mitglieder wurden, die jüdischen Gemeinden vor große Integrationsprobleme gestellt. Denn viele Migranten sprachen anfangs kein Deutsch, fanden keine Arbeit und wussten außerdem wenig über die jüdische Religion. So wurde der Zuzug ab 2005 wieder gedrosselt. Die Integrationsschwierigkeiten waren so groß, dass selbst Stefan Kramer, der damalige Generalsekretär des Zentralrats der Juden, staatlichen Einwanderungshürden zustimmte.
Diese Zuwanderung stellt viele der jüdischen Gemeinden zum Teil vor existenzielle Probleme. Ich denke, wir sind in einer Situation angelangt, dass, wenn dieses Verfahren nicht eine vernünftige Revision erfährt, das Ziel, nämlich die Stärkung jüdischen Lebens dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland, konterkariert wird und die Gemeinden eher gefährdet werden.
Bis heute haben die Gemeinden mit Integrationsfragen zu kämpfen. Ein weiterer Zuzug aus den GUS-Staaten gilt deshalb als problematisch. So resümiert Günter Jeck von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden.
Wichtiger als Zuwanderung ist es, dass die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland attraktiv bleiben und weiter an der Rekonstruktion jüdischen Lebens in Deutschland arbeiten.
Allerdings gilt nicht jede Gemeinde als attraktiv. So gab es im vergangenen Jahr unter den rund 3.200 sogenannten Abgängen rund 550 Juden, die ihrer jeweiligen Gemeinde ganz bewusst den Rücken zukehrten. Allein in Berlin, in Deutschlands größter jüdischer Gemeinde, traten rund 150 Mitglieder aus. Offenbar liegt dies auch am Berliner Gemeindechef Gideon Joffe, der den Ruf eines besonders polarisierenden, autoritären Funktionärs hat. Noch dramatischer ist die Austrittsquote im schleswig-holsteinischen Pinneberg. Laut Statistik wandten sich im vergangenen Jahr 38% der 250 Mitglieder von ihrer liberalen Gemeinde ab. Kein Wunder, denn die Pinneberger Juden hatten 2018 einen handfesten Skandal. Ihr Vorsitzender Wolfgang Seibert musste zurücktreten, nachdem das Magazin Der Spiegel enthüllt hatte, dass Seibert gar kein Jude ist, sondern ein Hochstapler. Dabei hatte ein religiöses Gericht schon Jahre zuvor Hinweise auf den Betrug erhalten, aber nicht reagiert. So zeigte sich Verena Menn, eine ehemalige Gemeindeaktivistin und Lehrerin, geschockt von der Affäre Seibert.
Ich bin sehr enttäuscht, ich bin vor allem auch sehr empört, dass er mit seinen Geschichten so viele Menschen da getäuscht hat. Was mich noch mehr empört, ist aber, dass diesen Vorwürfen, die nachgegangen worden ist, das erschüttert mich sehr. Das verstehe ich auch nicht.
Jedes Jahr hunderte Sterbefälle und zudem zahlreiche Austritte, aber kein Ausgleich durch neue Zuwanderer. Kritiker und Experten gehen davon aus, dass das Schrumpfen der Gemeinden in den nächsten Jahren das zentrale jüdische Diskussionsthema sein wird.
Düstere Zukunft für jüdische Gemeinden, ja oder nein? Jens Rosbach hat berichtet. Sie spielen Karten, sie sprechen Deutsch und sie erinnern sich an früher. Sie leben in Buenos Aires. Und die meisten von ihnen sind jüdisch, die Senioren aus der Wohngemeinschaft Wiederlinde. Die besteht seit 50 Jahren und damals bei der Gründung war das Wort Senioren-WG noch völlig unbekannt, genauso wie die Wohnform. Die deutsch-jüdischen Flüchtlinge wollten damals den Lebensabend gemeinsam verbringen und sie wollten Deutsch sprechen. Denn Spanisch fanden viele der Flüchtlinge schwierig. Viktoria Eglau hat Wiederlinde in Buenos Aires für Deutschlandfunk Kultur besucht.
Ein 60er-Jahre-Hochhaus in Belgrano, einem Stadtteil der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Wer durch die verspiegelte Eingangstür getreten ist und sich beim Portier angemeldet hat, merkt, dass dies kein gewöhnliches Wohngebäude ist, in dem Nachbarn anonym nebeneinander herleben. Durch eine Glasfront fällt der Blick in den sonnigen Garten, wo ein paar Hausbewohner auf Bänken sitzen und plaudern. Und im Erdgeschoss sitzt eine Gruppe älterer Herrschaften um einen Tisch herum und spielt Karten. Einer von ihnen, der 87-jährige Ralf Nissensohn.
Wir haben hier vielen Kontakt mit Menschen, sind nie alleine. Und wenn man alleine sein will, kann man das auch. Man braucht nicht an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.
Das Wohnprojekt nennt sich Vida Linda, das bedeutet schönes Leben. Ein Wortspiel, denn das Gebäude befindet sich in der Calle Vidal, der Vidalstraße. Vida Linda ist eine Art Alters-WG, die vor gut 50 Jahren gegründet wurde, lange bevor diese Wohnform in Mode kam. Es waren deutsche, nach Argentinien eingewanderte Juden, die gemeinsam alt werden wollten. Alle in einem Gebäude, jeder in seiner eigenen Wohnung. Gisela Brunnehild, eine lebendige, temperamentvolle Frau, lebt im 15. Stock von Vida Linda. Sie erzählt von den Anfängen.
Meine Mutter war die erste Generation. Die Grundidee war eine Gruppe von Deutschen, denn am Anfang musste man deutscher Jude sein, um hierher zu kommen. Die Muttersprache zu sprechen wieder. Denn es war für alle, auch für meine Mutter, Spanisch sprach sie zwar, aber schlecht, denn sie war schon über 50, da lernt man keine Sprache mehr.
Über 50 war die Mutter, als sie 1936 das nationalsozialistische Deutschland verließ und mit der 12-jährigen Tochter Gisela nach Buenos Aires kam. Die Familie stammte aus Mannheim, der ältere Bruder hatte es schon vorher nach Argentinien geschafft und der Vater, von Giselas Mutter geschieden, folgte einige Jahre später nach. Bis zu 45.000 verfolgte deutsche Juden fanden in den 30er Jahren in Argentinien einen Zufluchtsort.
Ich lehne mich immer gegen das Wort Emigranten auf. Wir waren keine Emigranten, wir waren Flüchtlinge, wir wären ja nicht gekommen.
Gisela Brunnehild, heute 93, erzählt vom schwierigen Neuanfang in Buenos Aires, wo sie zwar bald in der Schule glänzte, aber ihren Wunsch zu studieren aus wirtschaftlichen Gründen begraben musste. Um Geld zu verdienen, vermietete die Mutter zwei Räume ihrer Wohnung. Sie und die Tochter schliefen im Wohnzimmer. Die Situation der Familie verbesserte sich, als der Bruder als Unternehmer Karriere machte. Er war es auch, der Ende der 60er Jahre, als das Hochhaus in der Vidalstraße gebaut wurde, für die Mutter in dem deutsch-jüdischen Wohnprojekt eine Wohnung kaufte.
Heute ist es ganz argentinisch geworden, ganz argentinisch und ganz anders.
Gisela Brunnehild muss es wissen. Sie hat die Wohnung ihrer Mutter geerbt und lebt seit 1989 in Vida Linda. Allerdings nur 6 Monate im Jahr, den Rest verbringt sie in Genf, wo sie ein ganzes Berufsleben bei der UNO verbracht hat. Geändert hat sich in Vida Linda, dass dort nur noch wenige deutschstämmige Juden leben. Zuerst zogen Menschen ohne deutschen Background ein. Und vor kurzem hat der Genossenschaftsverein, der das Gebäude verwaltet, die Hausgemeinschaft auch für nichtjüdische Argentinier geöffnet. Der Grund: Vida Linda hatte mit sinkenden Bewohnerzahlen zu kämpfen. Vor 5 Jahren stand mehr als ein Drittel der gut 100 Wohnungen leer.
Es war keine andere ökonomische Möglichkeit. Deutsche Juden gibt es nicht mehr. Von anderer Abstammung Juden haben sich nicht interessiert. Und da hat man Propaganda gemacht für diese Institution und haben sich andersgläubige beworben. Und im Allgemeinen sind wir sehr zufrieden.
Hausbewohner Ralf Nissensohn und seine Frau sind das letzte deutsch-jüdische Ehepaar in Vida Linda. Nissensohn, ruhig und nachdenklich, ist gebürtiger Hamburger. Er war 6, als er mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Buenos Aires kam.
Für Kinder ist es immer leicht, sich einzuleben. Damals konnte man auch auf der Straße spielen. Heutzutage ist das nicht mehr möglich. Und da hat man sich Freunde gemacht. Also war es sehr leicht. Für unsere Eltern war es sehr schwer. Mein Vater hat erst als Bauarbeiter gearbeitet im Bau der Untergrundbahn. Und da hat er sich die Füße verbrannt mit dem Zement. Da musste aufhören.
Die Eltern fanden eine kleine Wohnung, in der sie keine Miete zahlen mussten, aber für den Besitzer kochten und wuschen und seinen Laden sauber hielten. Später bauten und verkauften sie Nähkästen und hielten die Familie so über Wasser. Die Mutter habe kein Spanisch gelernt, erinnert sich Nissensohn. Sie sei kaum aus dem Haus gegangen. Zu Hause wurde gegessen wie in der Heimat, aus der sie vertrieben worden waren. Es gab Sauerkraut oder Apfelkuchen. Ralf Nissensohn besuchte die Industrieschule und arbeitete später in einer Firma für Kunststoffartikel, für die er oft zu Messen nach Deutschland flog. Auch privat reiste er mehrfach in die alte Heimat. Und immer zog es ihn an die Elbe, zurück in seine Geburtsstadt.
Für mich ist Hamburg die schönste Stadt.
Schöner als Buenos Aires?
Ich habe mein Herz für Hamburg.
Ralf Nissensohn liegt viel an Deutschland. Trotz allem, was passiert ist, sagt er. In Hamburg suchte er vergeblich die Synagoge am Bornplatz. Die Nazis hatten sie in der Pogromnacht im November 1938 verwüstet und im Jahr darauf abgerissen. Die Talmud-Torah-Schule, die Ralf Nissensohn als Kind besuchte, hat er dagegen wiedergefunden. Bei der Spurensuche begleitete ihn seine Familie. Das war ihm wichtig. An diesem Nachmittag trifft sich in Vidalinda der Literaturkreis. In der Bibliothek im Erdgeschoss sitzen sechs Frauen mit ihrer Lehrerin im Kreis und lesen sich Kurzgeschichten vor, die sie selbst verfasst haben, auf Spanisch. In den Regalen stehen Spanisch- und deutschsprachige Bücher. Raquel Braun ist für die Bibliothek zuständig. Außerdem organisiert sie für die Hausgemeinschaft Kulturveranstaltungen. Mit ihren 74 Jahren gehört sie zu den jüngsten Bewohnern von Vidalinda. Vor 12 Jahren hat sie sich in dem Hochhaus eine Wohnung gekauft.
Da es gegründet worden ist von deutschen Juden und ich bin abstammig, kannte ich ein paar Leute und die ich nicht kannte, kannte ich so um die Ecke. Ja? Wenn ich Lust habe, bin ich unter Leuten und wenn ich keine Lust habe, sage ich guten Tag und ciao, bin ich weg, verstehst du?
Wie ihre Nachbarn schätzt Raquel Braun an Vidalinda, dass das Haus kein Altersheim ist und jeder seine Unabhängigkeit behält. Falls die Bewohner allerdings pflegebedürftig werden, müssen sie entweder selbst eine Hilfskraft engagieren oder in ein Altersheim umziehen. Raquel Brauns Eltern retteten sich während der Nazi-Zeit aus Deutschland über Schweden, Russland und Japan nach Argentinien. Ihre Tante überlebte die Shoah nicht. Aber Raquel Braun, in Buenos Aires geboren, hat sich immer für Deutschland interessiert. 2 Mal hat sie dort gelebt. Eine für sie im Großen und Ganzen positive Erfahrung.
Ich glaube, ich bin kontaktfreudig. Also ich kannte viele Leute. Was mich wirklich gestört hat, war, dass nicht die Sonne da war. Ne?
Zurück in der 15. Etage, in der lichtdurchfluteten Wohnung von Gisela Brunnehild, mit Blick über die Dächer der argentinischen Hauptstadt. Noch genießt die aktive 93-Jährige das Pendeln zwischen den beiden Polen ihres Lebens, Buenos Aires und Genf. Aber sollte ihr das irgendwann schwerfallen, wird sich Gisela Brunnehild ganz für ein Leben in Argentinien und in Vidalinda entscheiden.
Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe Argentinien und die Menschen liebe ich, denn sie sind sehr solidarisch, sehr warmherzig und abgesehen von aller Korruption und so weiter, aber der Durchschnitt der Menschen ist, habe ich sehr gerne.
In Buenos Aires alt werden und dabei Deutsch sprechen. Viktoria Eglau mit Eindrücken aus der jüdischen Senioren-WG Vidalinda.